온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hola und moin, hier ist mal wieder das Onda-Info, diesmal mit der Nummer 178. Heute haben wir einen Haufen Nachrichten im Angebot, und zwar aus Peru, Guyana, El Salvador und Mexiko. Anschließend kommen drei muntere Beiträge. Die modernen Goldgräber in Mexiko arbeiten nicht mehr mit Spitzhacke und Presslufthammer, sondern sprengen lieber gleich ganze Hügel in die Luft. Seit den 90er Jahren drängen immer mehr transnationale Bergbauunternehmen auch nach Mexiko, wo das verschlafene Netz San Pedro gerade großflächig umgeräumt wird. Obwohl Chile gegen den Irakkrieg gestimmt hat, sind Chilenen im Irak aktiv. Als Söldner von Blackwater, der mächtigsten Privatarmee der Welt. Ein Buch über Blackwater ist jetzt auf Deutsch erschienen und wir sprachen mit dem Autor Jeremy Scahill. Warum ist eine Stadt wie Havanna verwüstet, ohne dass ein Krieg oder eine Naturkatastrophe schuld daran wären? Um diese Frage dreht sich das Werk des kubanischen Exilschriftstellers und selbsternannten Ruinologen Antonio José Ponte, den wir in einem Porträt vorstellen werden. Und damit Ton ab und viel Spaß mit dem Onda-Info.
Info? Nachrichten.
Peru. In Peru sind bei Auseinandersetzungen mit Polizei und Militär drei Personen ums Leben gekommen. Sie wurden durch Schüsse in den Kopf getötet, die laut Zeugenaussagen eindeutig aus Polizeiwaffen abgegeben wurden. Um die 100 Personen sollen verletzt und mindestens 150 festgenommen worden sein. Mindestens eine Person schwebt noch in Lebensgefahr. Die drei Ermordeten hatten sich an einem landesweiten Streik der Bauern beteiligt, der am 19. Februar begonnen hatte. Mit dem Streik und Straßenblockaden im ganzen Land wollen vor allem peruanische Kleinbauern und Indigenas erreichen, dass ihnen die Regierung Kompensationszahlungen leistet und sie weniger Geld für die Wassernutzung entrichten müssen. Sie verweisen darauf, dass ihre Existenzen seit Inkrafttreten des Freihandelsabkommens zwischen den USA und Peru gefährdet sind. Doch statt zu verhandeln, rief Perus Präsident Alan Garcia umgehend in 8 Provinzen im Norden des Landes den Ausnahmezustand aus und schickte das Militär. Die Bauern unterbrachen kurz darauf ihren landesweiten Streik. Alan Garcia verteidigte die Gewaltanwendung durch die Polizei und verunglimpfte die Proteste als extremistisch, das Werk von Terroristen und aus dem Ausland gesteuert.
Guyana. Seit Anfang Januar wird das Land von einer Gewaltwelle heimgesucht, bei der bereits 23 Menschen ums Leben kamen. Maskierte Banden greifen Dörfer an und erschießen wahllos deren Bewohner. Hinter den Massakern vermuten die Behörden den bereits wegen Mordes gesuchten Rondell Rawlins. Dieser bekannte sich zu dem Überfall vom 26. Januar und drohte mit weiteren. Er will so die Regierung unter Druck setzen, die Freilassung seiner im Januar entführten Freundin zu erwirken. Gleichzeitig sind die Attacken aber auch Ausdruck eines grundlegenden ethnischen Konflikts. Die angegriffenen Dörfer bestehen aus einer indischen Mehrheit, während Rawlins und seine Anhänger zu den Afro-Guyanern gehören. Spannungen zwischen diesen Bevölkerungsteilen dominieren den politischen Alltag Guyanas. Momentan regiert die überwiegend von Indischstämmigen gewählte People's Progressive Party. Dem Präsidenten Bharat Jagdeo wirft die Bevölkerung vor, nicht ausreichend gegen die Kriminalität vorzugehen. Vergangenen Freitag hat dieser nun die internationale Gemeinschaft um Hilfe gebeten. Die meisten Parteien schlossen sich seiner Forderung an. Einzig die hauptsächlich von afrikanischstämmigen gewählte Oppositionspartei weigerte sich, den Antrag zu unterschreiben. Ihrer Meinung nach fehlt es an einer grundlegenden internen Debatte über den Konflikt.
Nächstes Jahr wird in El Salvador ein neuer Präsident gewählt. Erstmals große Chancen auf einen Wahlsieg hat die ehemalige Guerillabewegung FMLN, seit sie im vergangenen Herbst den unabhängigen und landesweit bekannten Fernsehjournalisten Mauricio Funes als Kandidaten aufgestellt hat. Funes liegt in den Umfragen klar vorne und das ist der seit 1989 regierenden rechtsextremen Arena-Partei natürlich ein Dorn im Auge. Die Arena, die Anfang der 80er Jahre vom Anführer der Todesschwadronen Roberto Daubison gegründet worden war, fand professionelle Hilfe beim Venezolaner Alfredo Keller. Dieser hatte die ehemalige Todesschwadronenpartei zuvor bereits als erfolgreiches Vorbild angepriesen. Der Politberater Keller empfahl der Arena in einer Studie nicht etwa eine bessere Politik, sondern eine Schmutzkampagne gegen den politischen Gegner. Gesagt, getan. Seitdem wird Funes als Marionette angeblicher kommunistischer Hardliner wie Hugo Chavez dargestellt. So sagte der amtierende Präsident Tony Saca:
Die FMLN hat eine totale und absolute Beziehung mit Venezuela und Kuba und mit anderen Ländern, die zu einem Kreis sozialistischer Staaten gehören.
Der FMLN-Abgeordnete Sigfrido Reyes dagegen meint:
Sie wollen den salvadorianischen Wahlprozess chavisieren, um Angst und Furcht zu erzeugen, um abzulenken und zu manipulieren. Und sie glauben, dass sie auf diese Weise einen Vorsprung zurückerlangen, den sie jetzt nicht mehr haben.
Auftraggeber der Studie ist laut Keller die CSU-nahe Hans-Seidel-Stiftung. Das ist interessant, denn eigentlich ist es den Stiftungen nicht erlaubt, sich in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzumischen. Dementsprechend versucht die Seidel-Stiftung halbherzig abzuwiegeln. Deren Repräsentantin in San Salvador, Ingrid de Escobar, bemängelte nicht etwa, die Studie in Auftrag gegeben zu haben, sondern dass diese Studie öffentlich geworden ist. Dass die Hans-Seidel-Stiftung dabei die Stärkung der politischen Mitte in El Salvador im Auge hat, wie sie selbst behauptet, darf getrost bezweifelt werden. Schließlich gibt sich der parteiunabhängige Funes liberal und sozialdemokratisch. Angesichts dieser Aussichten bevorzugt die CSU-nahe Stiftung ganz offensichtlich die rechtsextreme Arena-Partei, die ihren inzwischen verstorbenen Gründer bis heute verehrt. Mexiko.
Seit den Studentenstreiks wurde eine alte Tradition wiederbelebt. 1968, ein Jahr nach dem Tod von Che Guevara, wurde ein Auditorium an der Autonomen Staatsuniversität in Mexiko-Stadt, oder kurz UNAM, besetzt und Auditorio Che benannt. Das Auditorium hat in den letzten 40 Jahren sehr viel erlebt. Die Räumlichkeiten und ihre politischen Zusammenhänge gerieten immer wieder in Konflikt mit staatlichen Behörden. 1999 brach ein Studentenstreik infolge der von der Unileitung eingeleiteten Reformen aus. Eine Wiederbesetzung des umstrittenen Auditoriums fand am 4. September 2000 statt. Mehr als 300 Aktivisten wurden von der Universität exmatrikuliert. Vor diesem Hintergrund entstand auch das freie Radioprojekt Radio Cupa. Radio Cupa wird über Streams und analog gesendet und operiert ohne Lizenz. Es verstand sich als Verbündeter des gesamten Auditorium-Projektes.
Im Juli 2007 entschlossen sich alle beteiligten Kollektive, ihr Konzept für die autonomen Studentenräume neu zu gestalten. Die Kollektive, darunter Radio Cupa, gründeten einen universitätsweiten Zusammenschluss der beim besetzten Auditorium organisierten Studentengruppen.
Wir bei Radio Cupa machen weiter, indem wir mit freien Medienorganisationen aus dem Distrito Federal zusammenarbeiten. Unter anderem schaffen wir einen neuen Server, der Informationen über und die Verbreitung von freier Software zum Ziel hat.
Nun wird das selbstverwaltete Radio Cupa mit erheblichen technischen Herausforderungen konfrontiert. Das Radio ist dabei, seinen Server zu ändern. Sie sind noch in der Testphase von einem neu eingerichteten Audio-Stream und brauchen technische Unterstützung in Form von Festplatten, Routern, Wireless- und Netzwerkkarten. Es kann unter ocupache@espora.org erreicht werden.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Engañaron a través de todos estos años con sucias promesas de alcanzar perdaños se llevaron nuestras riquezas naturales y nos dejaron corrupción más fuga de capitales tales males mentales no sabes cuánto vales no situaciones sabes. Desiguales conceptos individuales te engancharon con realidades virtuales
Se pintaron rascacielos de cristales, celulares y otras mierdas poco fundamentales. ¿Y qué tenemos? Solo problemas sociales, malos modales por valores morales, espirituales, cuales seres mortales, tratándose como animales, conviviendo como neandertales. Niños durmiendo en los portales, sin recursos vitales, ni educación, ni techo, ni hospitales. Desechos industriales y más problemas socioambientales. De Cuba un MC, combinación de pensamiento, bomba, flow, corazón, resistencia y cuerdas vocales. Seguro, política asesina, al pueblo en tierra la espina. La lucha aún no termina, don't cry for me, Argentina. Los hermanos, la malena, sangre de la misma vena. Esta vez condena, latino, vamos a romper cadena. Desde Cuba todo el tiempo, Soandri, cambio y fuera.
¿Quién más que tú misma, Latinoamérica?
Statt mit Spitzhacke oder Presslufthammer lange Tunnel in die Erde zu graben, sprengen die modernen Goldgräber Lateinamerikas lieber gleich ganze Hügel in die Luft. Seit den 90er Jahren drängen immer mehr transnationale Bergbauunternehmen auch nach Mexiko. Das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA macht's möglich. Denn Gold- und Silberminen sind wieder rentabel, seit dem Tagebau Dynamit und Cyanid eingesetzt werden. Die Schäden für Mensch und Umwelt sind groß, denn die modernen Goldgräber hinterlassen meist Mondlandschaften mit Arsenwolken. Und auch das mexikanische Kulturgut ist gefährdet. Versteckt hinter kakteengespickten Hügeln war das Städtchen San Pedro im mexikanischen Bundesstaat San Luis Potosí lange Zeit ein recht verschlafenes Nest. Zwei pittoreske Kirchen, ein lauschiger Marktplatz, einfache Steinhäuschen, ein Dutzend dürre Ziegen und knapp 100 Einwohner, die man selten zu Gesicht bekam. Dabei gehört die Ende des 16. Jahrhunderts gegründete Bergbausiedlung San Pedro zu den ältesten urbanen Zeugnissen des spanischen Kolonialreichs. Hier lagen einige der reichsten Minen des heutigen Mexikos. Kein Wunder also, dass die verbliebenen Einwohner lange Zeit ein historisches Freiluftmuseum aus San Pedro machen wollten. Doch an eine Museumslandschaft ist in San Pedro im Moment nicht zu denken. Täglich erschüttern Sprengungen die antiken Dorfkirchen, hüllen die steinernen Gässchen in beißenden Pulvergeruch. Denn es sind nicht Touristenscharen, die San Pedro für sich entdeckt haben, sondern ein mexikanisch-kanadisches Bergbauunternehmen. Und anfangs war man sogar recht froh über die neuen Nachbarn, erinnert sich Anwohnerin Ana María García.
A la gente le dio gusto.
Die Leute hier waren erfreut. Sie dachten, es würde wieder Arbeit geben und der Ort wiederbelebt. 1997 rief das Minenunternehmen dann das Dorf zusammen und erklärte das Projekt. Damals erwähnten sie zum ersten Mal, dass es sich um einen Tagebau handelt und dass das Gestein mit Cyanid ausgewaschen würde. Die Leute waren verwirrt, denn sie kannten diese Art Abbau nicht. Alle dachten, es würde traditionell ablaufen, mit Stollen, die Mineraladern folgen. Und nicht so etwas.
Statt Stollen zu bauen, ist das Minenunternehmen San Xavier jedoch angetreten, den gesamten Hügel neben der Gemeinde Stück für Stück abzutragen und auszuwaschen. Jenen Hügel, der seit jeher das Wappensiegel des Bundesstaates schmückt. Noch dazu war die Landschaft rings um San Pedro ein Naturschutzgebiet. San Pedro wäre Anfang der 90er Jahre beinahe Weltkulturerbe der UNESCO geworden. Doch Lokalregierung, Richter und Umweltamt ließen sich vom neuen Goldrausch anstecken, beschwert sich der Historiker Juan Carlos Ruiz vom Colegio San Luis Potosí. Er bezichtigt San Xavier und den kanadischen Mutterkonzern Metallica Resources der Korruption.
Es ist bemerkenswert, dass der Machtmissbrauch des Minenunternehmens gar an den Punkt gelangt ist, die Geschichte auszulöschen. Sie haben eine ganze Kampagne losgetreten. Sie versuchen, den Menschen einzureden, dass der Hügel im Wappen eine Legende sei, nur um damit zu erreichen, dieses Kulturerbe hier zu zerstören. Es ist schlimm, dass wir das überhaupt diskutieren. Wir haben den Hügel doch direkt vor uns und sehen zu, wie er zerstört wird.
Das durch die täglichen Sprengungen gewonnene Gestein wird anschließend in zwei großen Becken unterhalb San Pedros ausgewaschen. Dabei sollen täglich an die 16 Tonnen der giftigen Chemikalie Cyanid eingesetzt werden. Bei einem Unfall könnte das Grundwasser verseucht werden, von dem knapp 3 Millionen Menschen in der Region abhängen. Mexikanische Umweltexperten halten den massiven Cyanideinsatz deshalb für eine ökologische Zeitbombe. Luis Martinez, Anwalt des Unternehmens San Xavier, sieht das anders.
Wir haben lediglich Schätzungen abgegeben, und zwar innerhalb eines Plans, der über die Umweltbelastung Auskunft gibt. Das heißt aber nicht, dass wir täglich solche Mengen nutzen werden. Das sind die maximalen Schätzungen für die Spitzenzeiten der Produktion.
Doch diese produktiven Spitzenzeiten sollen bald erreicht werden. Die Aktionäre sind ungeduldig. Im letzten Jahresbericht blieb San Xavier hinter den Erwartungen zurück. 20 Unzen Gold am Tag und das Zehnfache an Silber sind ihnen zu wenig. Der Grund für die magere Ausbeute? Eine Einwohnerinitiative hat vor Gerichten und Umweltbehörden immer wieder einstweilige Verfügungen erstritten. Saint-Savier arbeitet auf rechtlich unsicherem Grund, denn die Nutzung des Gemeindelandes als Gesteinshalde hat ein Agrargericht kürzlich für illegal befunden. Nur ein Rechtsbruch macht den derzeitigen Abbau überhaupt möglich, erzählt Ana Maria Garcia.
Das Unternehmen hat das Wirtschaftsministerium gebeten, eine zeitweilige Besetzung des Gemeindelandes zu gewähren. Und diese wird bis heute gewährt. Aber das ist nicht legal. Denn innerhalb der Gemeindegesetzgebung besteht die juristische Möglichkeit einer zeitweiligen Besetzung nicht.
Auch das Land von Mario Martinez hält die Minengesellschaft derzeit besetzt. Doch der drahtige Rentner lässt sich nicht unterkriegen. Wo er nur kann, informiert er über die derzeit 20 Zyanid-Tagebauten in ganz Mexiko. Er klärt über gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen und den enormen Verbrauch kostbaren Trinkwassers auf. Der Kampf um San Pedro spiele vor diesem Hintergrund eine ganz besondere Rolle, meint Don Mario.
Hier in San Pedro wird der Weg für alle folgenden Unternehmen geebnet. Wir sind das Laboratorium, wo ausprobiert wird, was in Zukunft anderen Unternehmen juristisch nutzen könnte. Und wenn das gelingt, dann wird es eine Invasion geben, was ja bereits angefangen hat. Kanadische und andere Unternehmen haben Millionen Hektar Land in Mexiko erworben und warten nur darauf, dass die juristischen Hindernisse beseitigt werden. Dann können sie im ganzen Land aktiv werden.
Die Hoffnungen San Pedros ruhen nun auf dem überstaatlichen Komitee für Umweltkooperation. Diese Umweltbehörde ist durch das NAFTA-Abkommen entstanden und bearbeitet im Moment eine Klage gegen die mexikanische Regierung und Saint-Savier. In Kanada ist der Zyanidbergbau längst verboten. Sollte die Umweltbehörde die Abbaupläne auch in Mexiko für ökologisch nicht vertretbar halten, werden die modernen Goldgräber abziehen müssen. Eine Entscheidung wird in den nächsten Wochen erwartet. Es geht um San Pedro, aber auch um die Zukunft des Zyanidbergbaus in Mexiko.
Para revoluciones que se te vuelvan obstáculo y yo creo estamos en la dulce espera. Si te quedan dudas, solo mira para afuera. Hay un diluvio, un pueblo ardiendo que está hundido en el lodo. Sin nada que perder, dispuesto a todo. Que ya no compra más el mundo este de fantasía. En donde avanza el hambre, avanza la tecnología. Donde nos siguen vendiendo el sueñito americano. Los mismos que tiran la piedra y después se esconden la mano. Hay el ser humano, parece que nunca aprende. Tropieza, da tumbo, no cambia de rumbo. Pero no me derrumbo, estoy aquí parada. Como Latinoamérica no estoy derrotada. Es una misma voz que va retumbando en el planeta. La gente está cansada de ser la marioneta. Aquí con hermanos de causa yo Malena. Como dijo Soandri, rompiendo cadenas. Llegó la hora de recuperar nuestro destino. Salir a la calle, a la batalla latino.
Adelante latino.
2003 sitzt Chile als rotierendes Mitglied im UN-Sicherheitsrat. Als es dort zur Abstimmung über den Irakkrieg kommt, stimmt Chile dagegen. In Chile selbst sprechen sich laut Umfragen 92% der Bevölkerung gegen eine Beteiligung am Irakkrieg aus. Etwa ein Jahr später muss die chilenische Regierung zur Kenntnis nehmen, dass sie ungewollt doch in den Krieg verwickelt ist. Mit chilenischen Söldnern, die für das private US-amerikanische Militärunternehmen Blackwater arbeiten. Dieses und anderes über die Machenschaften von Blackwater hat der US-amerikanische Journalist Jeremy Scahill zutage gefördert. Sein Buch Blackwater, der Aufstieg der mächtigsten Privatarmee der Welt, ist Ende Januar im Antje Kunstmann Verlag auf Deutsch erschienen. Wir waren dabei, als der Autor sein Buch in Berlin präsentierte und haben mit ihm gesprochen.
2003 nimmt die Chile-Blackwater-Verbindung ihren Anfang. Da hat der ehemalige chilenische Armeeoffizier José Miguel Pizarro, ein leidenschaftlicher Anhänger von Chiles Ex-Militärdiktator Augusto Pinochet, eine lukrative Geschäftsidee. Er will das private US-Militärunternehmen Blackwater mit gut ausgebildeten Soldaten der regulären chilenischen Streitkräfte versorgen.
Blackwater arbeitete mit Pizarro zusammen, um ehemalige chilenische Soldaten ausfindig zu machen, die das Unternehmen anheuern wollte, um sie als Söldner in den Irak zu schicken. Ende 2003 begann Pizarro in Chile, geheime Anwerbecamps zu organisieren. Er inserierte in Zeitungen, um ehemalige Soldaten zu finden, die im Ausland arbeiten wollten. Über 1000 bewarben sich. Blackwater schickte dann Leute zum Begutachten nach Chile. Im Februar 2004 kam die erste Gruppe von Chilenen in ein Camp von Blackwater nach North Carolina. Dort blieben sie 10 Tage. Dann schickte man sie zum Einsatz in den Irak, bezahlt von der US-Regierung.
Bei Blackwater ist man von den chilenischen Soldaten begeistert. Sie seien professionell, zuverlässig und passten gut zu Blackwater, so Blackwaters Präsident Gary Jackson. In Chile selbst sah man das freilich etwas anders, erzählt Jeremy Scahill.
In Chile gab es einen enormen Skandal. Es kam raus, dass einige der chilenischen Soldaten, die für Blackwater im Einsatz waren, Veteranen von Pinochets Repressionsapparat sind. Pizarro musste letztlich seinen Geschäftssitz nach Uruguay verlegen. Michelle Bachelet war entrüstet und sagte, das Ganze verstoße gegen die chilenischen Gesetze. Sie untersuchen die Machenschaften von Pizarro bis heute, wie auch übrigens die UNO.
In Chile zeigten sich nicht nur die Regierung, sondern vor allem Pinochet-Opfer empört. Der chilenische Soziologe Tito Trico wies in einem Interview darauf hin, chilenische Soldaten, die unter Pinochet entführt, gefoltert und gemordet hätten, könnten nur im Irak zum Einsatz kommen, weil in Chile keine Sühne geübt worden sei. Für ihre kriminelle Vergangenheit würden sie jetzt sogar noch belohnt. Wie eng die Verstrickungen zu den alten Seilschaften des Pinochet-Regimes waren, zeigt sich auch beim Personal von Miguel Pizarros Anwerbefirma. So ist Hermann Brady Machiavello, Pizarros kaufmännischer Leiter, kein geringerer als der Sohn von Pinochets ehemaligen Verteidigungsminister Hermann Brady Roche. Doch rechtlich konnte die chilenische Regierung dem Söldnergeschäft bisher keinen Einhalt gebieten. Da ist man in Südafrika ein Stück weiter. Dort hat das Parlament 2006 ein Gesetz erlassen, das den Einsatz von Söldnern verbietet und mit Geld- und Haftstrafen ahndet. Solche Gesetze scheinen dringend nötig, hört man Jeremy Scahill über das Ausmaß des internationalen Söldnergeschäfts sprechen.
In Wirklichkeit ist Chile nur ein Teil der ganzen Geschichte. Alle möglichen Lateinamerikaner aus Peru, El Salvador, Nicaragua, Honduras werden im Irak von US-amerikanischen und britischen Söldnerfirmen benutzt. Sie kommen zum Einsatz, weil sie billiger sind.
An anderer Stelle klafft eine noch viel gravierendere Gesetzeslücke. Als am 16. September 2007 Blackwater-Soldaten auf dem Nisa Square mitten in Bagdad das Feuer auf unbewaffnete Zivilisten eröffneten und 17 von ihnen töteten, konnte man im Irak gerichtlich nicht gegen sie vorgehen. Denn der ehemalige US-Zivilverwalter für den Irak, Paul Bremer, hatte schon 2004 eine Direktive erlassen, nach der private Sicherheitsfirmen, wie sich die Söldnerfirmen offiziell nennen, außerhalb der irakischen Gerichtsbarkeit stehen. Sie genießen bis heute im Irak Immunität.
Die US-Armee war als einzige direkt vor Ort. Sie hat eindeutig festgestellt, dass alle 17 Iraker ermordet wurden, weil Blackwater ungerechtfertigt und ohne provoziert worden zu sein das Feuer eröffnete. Aber die Frage ist, wird man eine Anklage durchsetzen können? Denn so wie das betreffende US-Gesetz geschrieben ist es nicht auf private Unternehmen anwendbar, die einen Vertrag mit dem State Department, sondern nur auf solche, die Verträge direkt mit dem Verteidigungsministerium haben. Blackwater könnte aufgrund dieser Gesetzeslücke entkommen.
Sollte Blackwater also in den USA gegen strafrechtliche Verfolgung immun sein? Und das nur, weil das Unternehmen direkt vom State Department, das heißt dem Weißen Haus, angeheuert wird? Im Moment zumindest sieht alles danach aus. Vor kurzem haben Angehörige der irakischen Opfer vom Nisa Square zum ersten Mal eine Zivilrechtsklage gegen Blackwater in den USA eingereicht. Es scheint im Moment die einzige Möglichkeit zu sein, um Blackwater für das Massaker eventuell doch noch zur Verantwortung zu ziehen.
¿Qué ha sucedido? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué se está arruinando todo? ¿Por qué tanta ruina alrededor? ¿Por qué existe una ciudad, una capital devastada como La Habana, sin que haya atravesado ninguna guerra ni ningún desastre natural que la haya dejado así?
Was ist passiert? Warum ist das passiert? Warum geht alles kaputt? Warum so viele Ruinen? Warum ist eine Stadt wie Havanna verwüstet, ohne dass ein Krieg oder eine Naturkatastrophe schuld daran wären? Diese Fragen beschäftigen den kubanischen Schriftsteller Antonio José Ponte seit langem. die Faszination und gleichzeitige Abscheu an der Entstehung einer einzigartigen Ruinenlandschaft mitten in der kubanischen Hauptstadt ziehen sich wie ein roter Faden durch seine Gedichte und Erzählungen. Der Reflexion über die Ursachen dieses Verfalls kann Ponte allerdings nur noch fern der Heimat nachgehen. Seit mehr als einem Jahr lebt er im Exil in Madrid, nachdem ihm nach einem Auslandsaufenthalt die Wiedereinreise nach Kuba verweigert wurde. In dem Dokumentarfilm »Die neue Kunst, Ruinen zu bauen«, der im vergangenen Jahr in deutschen Kinos lief, führt Antonio José Ponte die Zuschauer durch die Ruinen Havannas, nicht ahnend, dass der Film zu einem Dokument seines vorläufigen Abschieds von der Insel werden sollte.
Ich bin Antonio José Ponte, ich bin Schriftsteller. Die Stadt zu denken hilft mir, die Lage des ganzen Landes zu denken. Die Stadt, die wir heute sehen, wird es nicht mehr lange geben. Sie ist Sinnbild für den Verfall des Landes, seinen politischen Verfall.
Der 1964 geborene Ponte zählt zu den eigenwilligsten kubanischen Schriftstellern. Seine deutliche Kritik an den herrschenden Zuständen brachte ihm schnell Ärger mit den kubanischen Behörden ein. Seine Tätigkeit als einziger in Kuba lebender Redakteur einer spanischen Kulturzeitschrift tat ein Übriges dazu. Im Jahre 2003 wurde Ponte aus dem Nationalen Schriftstellerverband ausgeschlossen. Obwohl er als einer der bedeutendsten Schriftsteller seiner Generation gilt, werden seine Werke dort nicht mehr veröffentlicht und seine zahlreichen Preise verschwiegen. In der öffentlichen Wahrnehmung Kubas hörte Ponte ganz einfach auf zu existieren.
Wenn sie dich in deinem Land nicht Schriftsteller sein lassen, wenn es den Zeitschriften verboten ist, deine Texte zu drucken, dann haben sie dein Leben ruiniert, haben dich zur Ruine gemacht. Du bist kein Intellektueller. Wo sind deine Texte? Wo die Bücher? Wer kennt dich? Wer bist du? Du hast keine Stimme. Du darfst nicht öffentlich sprechen. Du existierst nicht.
Den Maximo-Lieder Fidel Castro als die große Ruine des Landes zu bezeichnen, dazu gehört schon Mut. Doch für Ponte lässt die scheinbar unaufhaltsame Verwandlung der Stadt in eine einzige übergreifende Ruinenlandschaft keinen anderen Schluss zu. Das Nicht-Eingreifen in diesen Prozess des Verfalls ist für Ponte eine kühl kalkulierte politische Absicht.
Um seine politische Macht zu legitimieren, sagt Fidel Castro, wir befinden uns ständig kurz vor einer Invasion der Amerikaner. Um diesen politischen Diskurs architektonisch zu legitimieren, muss die Stadt aussehen, als sei sie bereits bombardiert worden. In diesem Sinne herrscht hier eine neue Kunst, Ruinen zu bauen.
In diesen Ruinen leben weiterhin Menschen, inmitten ungedeckter Dächer, durch die der Regen rinnt und bedroht von herabstürzenden Mauerteilen. Sie arrangieren sich irgendwie mit diesem Zustand, so wie ihr ganzes Leben aus dem ständigen Arrangieren mit den herrschenden Verhältnissen zu bestehen scheint.
Die Kubaner sind der Meinung, dass sie in Kuba nichts aufbauen können. Sie verlassen Kuba. Der einfache Kubaner hat ein großes Talent dafür, zu überleben und sich die lebensnotwendigen Sachen zu beschaffen. Das Tragische der letzten Jahre ist es gewesen, dass alle Sehnsüchte und Wünsche der Kubaner mehr auf das Naheliegende und Materielle als auf das Weiterliegende gerichtet sind. Denn wir wissen besser, was wir essen oder wie wir uns anziehen, als wie wir miteinander leben möchten.
Antonio José Ponte selbst muss sich ebenfalls mit den vollendeten Tatsachen abfinden und sich arrangieren, ohne eine wirkliche Ahnung zu haben, ob er irgendwann in Kuba wieder seine Heimat finden wird.
Jedem, der aus Kuba fortgeht, dem wird die Wohnung konfisziert. In meinem Haus, das bis vor einem Jahr noch mein Haus war, leben jetzt drei Familien. Ich habe einen Ort in Madrid gefunden. Sie haben einen Ort in Havanna gefunden.
Te vas como cada noche desperté pensando en vos y en mi reloj las horas no terminan más porque te vas todas las promesas de mi amor serán contigo lo olvidarás lo olvidarás y en una estación te lloraré igual que un juego más y todo aquello que juraste por mi amor lo olvidarás.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de